HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Dorothee Meyer-Karweg.
Seit Tagen dreht sich die Welt um die Frankfurter Buchmesse. Die neuesten Bücher und Hörbücher von nationalen und internationalen Autoren werden hier vorgestellt. Da fällt die Auswahl nicht immer leicht. Und das wollen wir Ihnen leichter machen. Wir stellen Ihnen 4 der neuesten Hörbücher vor. Von Krimi über Satire bis zum Sachbuch. Und natürlich ist auch was für die Kinder dabei. Los geht es heute mit dem Bestsellerautor Jan Weiler. Mit seinem Debüt Maria, ihm schmeckt's nicht, landete er 2003 einen Überraschungserfolg und legt seitdem ein erfolgreiches Buch nach dem anderen vor. Wie zum Beispiel die Reihe um das Pubertier. Jan Weiler hat vor ein paar Jahren auch eine Reihe von Kriminalromanen begonnen, in deren Mittelpunkt ein Mann namens Martin Kühn steht. Nach Kühn hat zu tun und Kühn hat Ärger ist jetzt der 3. Band erschienen. Kühn hat Hunger. Dorothee Meyer-Karweg, was ist dieser Martin Kühn eigentlich für ein Typ?
Martin Kühn ist ein Kriminalkommissar, er ist verheiratet, hat 2 Kinder, lebt in einem Reihenhaus in einer Vorortsiedlung von München, ist so typischer Mittelstand, finanziell kann er keine großen Sprünge machen, natürlich muss er auch wieder einen Kriminalfall lösen, aber die Romane über Martin Kühn gehen über einen normalen Krimi hinaus.
Was genau heißt das?
Ja, es sind eher so Gesellschaftsromane, in denen eben die Probleme der Mittelschicht verhandelt werden. Martin Kühn ist wirklich so ein Durchschnittsmensch mit Durchschnittsproblemen. In den vorigen Jahren ging es um seine Finanzen, um sein Haus, das auf einer Altlast einer Munitionsfabrik steht. Und in diesem Band, Kühn hat Hunger, merkt Kühn eben, dass er nicht mehr so knackig ist wie noch vor Jahren. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt gelesen vom Autor.
Kühn nahm in den kommenden Wochen sukzessive an Gewicht zu. Im unteren Drittel seines Oberkörpers verschob sich Landmasse. Der haarlose Bauch drängte seitlich über den Bund seiner Hose. Und vorne beulte sich das Hemd. Wenn Kühn an sich heruntersah, konnte er die Gürtelschnalle nur sehen, wenn er sich vorbeugte. Außerdem nahm er mit außerordentlichem Gram zur Kenntnis, dass er offenbar zur sogenannten Biertitte neigte. Das machte ihn weiblicher, als es ihm gefallen hätte, und es brachte ihn ein wenig in die Defensive, wie er fand.
Ja, und so entschließt sich Martin Kühn abzunehmen. Er hat da eine völlig neue Trenddiät entdeckt, und zwar die Kaparak-Methode. Die versucht er zu befolgen, und die Diät beginnt damit, einen Tag erstmal gar nichts zu essen.
Er rechnete damit, dass ein geruhsamer Fastentag vor ihm lag. Nun kann man jedoch den Menschen kaum vorschreiben, wann sie ihre Straftaten begehen sollen. Und so kam es, dass genau am 1. Tag von Kühns Diät nach der Kaparak-Methode gegen 11:20 das Telefon im Kommissariat klingelte und der Fund einer leblosen Person gemeldet wurde, was Kühns Plan, geruhsam ins Idealgewicht zu trödeln, augenblicklich vereitelte. Der Kollege Steierer trat in Kühns Büro und sagte: »Frauenleiche auf einer Baustelle in Obermenzing. Sieht nach Tötungsdelikt aus.« Kühn erhob sich, nahm seine Jacke und sie fuhren los. Die Arbeit der Ermittlung begann bereits mit der Anfahrt zum Fundort der Leiche. Oft erzählte die Umgebung etwas von der Tat und Kühn versuchte, alles in sich aufzunehmen, was auch Täter und Opfer vor ihm gesehen hatten. Er konzentrierte sich, um Zusammenhänge herzustellen. Eine Autobahnauffahrt in der Nähe konnte zum Beispiel darauf hinweisen, dass man den Ablageort seines Opfers nach günstigen Fluchtmöglichkeiten ausgesucht hatte. Doch der Ort, den sie nach 20-minütiger Fahrt erreichten, bot sich dafür nicht an. Er war nur durch eine schmale Straße zu erreichen. In der Nachbarschaft gab es bloß das Gelände einer Großbrauerei und ein Gartencenter sowie den Lärm von der Autobahn, die am Gelände vorbeiführte. Kühn hatte gesehen, dass auf der anderen Seite des Grundstücks ein Campingplatz lag. Das fand er interessant. Der Fundort der Leiche war noch keine richtige Baustelle, wie Steierer gesagt hatte, eher so etwas wie eine offene Wunde in der Landschaft, die man geöffnet hatte, um einen Baumarkt hineinzupflanzen. Die Erdarbeiten waren abgeschlossen, das Material für die Fundamente lag schon bereit, aber nach dem Aushub war der Winter mit Massen von Schnee über München gekommen und man hatte die Arbeiten unterbrochen. Nun waren sie wieder aufgenommen worden. Man hatte gleich am 1. Tag die Funktionsfähigkeit der bereits fertiggestellten Wasserversickerung überprüfen wollen und darin den toten Frauenkörper entdeckt.
Wir können also festhalten, Kühn hat Hunger und muss trotzdem einen Kriminalfall lösen. Ohne zu viel zu verraten, was ist das für eine Frau, deren Leiche gefunden wird?
Das ist eine junge Frau und die arbeitete in einem Nachtlokal. Das ist kein Bordell, aber da treten schon so leicht bekleidete junge Frauen auf. Und dort gibt es naturgemäß dann auch sehr viele Männer, die auch als Täter in Frage kommen.
Heißt das also, dass der Kriminalfall im Rotlichtmilieu spielt?
Ja, eher nur so am Rande. Jan Weiler schildert hier Männer, die gesellschaftlich ein bisschen abgehängt sind. Entweder haben sie keinen Beruf oder einen schlecht bezahlten. Und was sie auszeichnet, ist, sie schaffen es nicht, soziale Beziehungen aufzubauen, schon gar nicht zu Frauen. Diese Männer können Frauen eben nur angucken und sie kriegen aber keine und fühlen sich entsprechend zurückgesetzt. Und dann suchen sie einen Schuldigen, wie das nun mal so ist, und machen Frauen selbst für ihre Misere verantwortlich. Also das Ganze geht schon in Richtung der identitären Bewegung. Im Prinzip sind diese Männer wirklich arme Würstchen, aber leider eben mit einem gehörigen Wut- und Gewaltpotenzial. Und dieses Thema verquickt Jan Weiler mit seinem Martin Kühn, der auch Schwierigkeiten bekommt in diesem Roman mit seiner Männlichkeit, beziehungsweise der bekommt Schwierigkeiten mit immer selbstbewussteren Frauen um sich her. Er ist aber intelligent genug, sich dabei selbst zu reflektieren. Andere können das eben nicht und im Hörbuch führt das eben zu Mord beziehungsweise Totschlag.
Bringt mich aber nochmal zu der Frage, was jetzt im Vordergrund steht. Der Krimi oder der Gesellschaftsroman über die sich ändernden Geschlechterverhältnisse?
Also mir gefallen diese Kühn-Romane deswegen so gut, weil Jan Weiler es schafft, beides wunderbar ohne Brüche miteinander zu verknüpfen. Und dazu nimmt Jan Weiler dann auch noch diese Diäten aufs Korn und das ist alles schon mit einem ziemlichen Witz auch erzählt.
Und das Beste, Jan Weiler liest den Roman ja selbst. Haben Sie ihm auch gern zugehört?
Durchaus sehr gern. Also man merkt schon, das ist keine ausgebildete Stimme. Sie klingt immer so ein bisschen, als würde ihm jemand den Hals so ein bisschen zudrücken. Aber er kennt seine Texte sehr genau, hat sie fürs Lesen, habe ich das Gefühl, auch geschrieben. Und ich mag seine Stimme einfach sehr gern und seine liebevolle Ironie gegenüber seiner Hauptperson Martin Kühn und anderen Personen in diesem Roman.
Wer Jan Weiler auch mal live erleben will, der kann das heute Abend tun bei der Hörbuchnacht.
Genau, da tritt er neben vielen anderen auf und liest aus Kühn hat Hunger und da wird er uns sicher noch viel mehr über diesen Fall erzählen. Also heute Abend ab 20 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Restkarten gibt es noch ein paar an der Abendkasse. Und für alle, die heute Abend nicht kommen können oder keine Karten mehr bekommen, am 2. November ab 20.04 Uhr senden wir die Aufzeichnung der Veranstaltung komplett ungekürzt hier in H2 Kultur.
Können Sie schon verraten, wer sonst noch zur Hörbuchnacht kommt?
Ja, klar. Also Jens Harzer ist dabei, Nicole Heesters, Frank Gosen, Ulrich Nöten, der Burgschauspieler Cornelius Obonja und noch viele mehr. Und da gibt es natürlich dann auch einen Büchertisch bzw. einen Hörbuchtisch. Da können Sie alle vorgestellten Werke gleich auch kaufen.
Also auch das neue Hörbuch von Jan Weiler, Kühn hat Hunger. Eine MP3-CD, 12 Stunden und 40 lang, kostet 20 € und ist im Hörverlag erschienen. Wir kommen nun zu einem Hörbuch mit einem schon sehr interessanten Titel. Wolkenbruchs waghalsiges Stell-dich-ein mit der Spionin. Geschrieben hat es Thomas Meyer. Sein Roman Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse wurde zu einem Best- und Longseller. Die Verfilmung Wolkenbruch 2018 war ein Kinoerfolg. Dorothee Meyer-Karwick nach Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse kommt nun Wolkenbruchs waghalsiges Stell-dich-ein mit der Spionin. Es klingt für mich sehr nach einem Fortsetzungsroman.
Ja, genau so ist es auch natürlich. Motti Wolkenbruch ist der Held dieser Romane. Er stammt aus einer frommen jüdischen Familie und im vorigen Roman hatte er sich mit einer Schickse zusammengetan, also einer nicht-jüdischen Frau. Das Verhältnis war kurz, aber nicht kurz genug. Die Familie hat ihn verstoßen und dann hat Laura, also eben diese Schickse, ihm den Laufpass gegeben. Und als er nun vereinsamt in seinem Hotelzimmer sitzt, bekommt er dort Besuch von einem Gideon Hirsch und der nimmt ihn mit nach Israel in einen Kibbutz. Und was erst als nette Geste von einem Juden aussieht, der sich um andere Juden kümmert, die von ihren orthodoxen Familien verstoßen wurden, entpuppt sich so ein bisschen als Falle, denn Motti befindet sich nun im Hauptquartier der jüdischen Weltverschwörung. Die Kibbutz-Mitarbeiter streben nicht weniger als die jüdische Weltherrschaft an. Sie sagen sich, wenn uns das schon viele Nichtjuden unterstellen, dann machen wir das auch. Allerdings ist die Truppe bislang klein und nicht besonders erfolgreich. Die leben mehr schlecht als recht vom Orangenanbau. Dieser Handlungsstrang wird jetzt mit einem anderen verknüpft. Da geht es um eine kleine Truppe von Nazis, die seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Katakomben in den Alpen überlebt hat. Ebenfalls ein kleiner versprengter Haufen. Und die versuchen ebenfalls die Weltherrschaft zu gewinnen. Aber die Chance, dass sie erfolgreich sind, steht bei denen gar nicht so schlecht. Sie sind nämlich dabei, ein geniales Instrument zu entwickeln, so eine Mischung aus Telefon, Schreibmaschine und Radio, wo Menschen sich gegenseitig Nachrichten senden können und auch selbst empfangen können, so eine Art Volksrechner.
Dieser Volksrechner erinnert mich so ein bisschen ans Internet.
Ja, so ist es. Genauer, die Nazis mit ihrem neuesten Führer, der alte ist ja tot, erfinden die sogenannten sozialen Medien. Sie haben nämlich entdeckt, dass man damit Menschen prima gegeneinander aufwiegeln kann. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, gelesen vom Autor Thomas Mayer.
Wir stellen fest, dass die Deutschen nach wie vor ein ausgeprägtes Schuldbewusstsein gegenüber den Juden haben, mein neuester Führer, berichtete Weiland, der korpulente Kommandeur der Sektion Ragnarök. Gleichzeitig sind sie aber auch immer noch ausgesprochen gutgläubig. Heißt, fragte Wolf, sobald wir etwas über die Juden in Umlauf bringen, erzählen sie es sofort weiter. Und wenn es um Neger geht? Oder Zigeuner? Fragte Wolf. Er spie die Wörter fast aus. Dann auch, aber am besten klappt es immer noch mit den Juden. Und das Interessante ist, es scheint dabei keinerlei Grenze zu geben. Wie meinen Sie? Letztes Wochenende hat einer unserer Leute behauptet, die Torah-Rollen seien in Wahrheit Rezeptbücher für die Zubereitung von Christenbabys. Torah-Rollen? Die Schriftrollen, aus denen die Juden beim Gottesdienst vorlesen. Der ist zu gut. Aber sowas glaubt doch kein Mensch. Ich meine, ich bin nun wirklich kein Freund der Juden, aber... Weiland blieb ernst. Das Gerücht ist nach 2 Tagen in Aachen, Kiel und Frankfurt an der Oder angekommen, mein neuester Führer. Obwohl es vollkommen verrückt ist? Nicht obwohl, weil. Nach unseren Erkenntnissen sind diese Behauptungen umso glaubwürdiger, je weniger glaubwürdig sie sind. Wir haben auch noch keine Erklärung dafür. Wir könnten also behaupten, die Juden seien gar keine Menschen, sondern, sagen wir, Reptilien aus dem Weltall? Wolf lachte spöttisch auf. Ein interessanter Vorschlag, mein neuester Führer, sagte Weiland ungerührt. Ich kann ihn gern prüfen lassen.
Also, je wilder die Gerüchte, desto glaubwürdiger sind sie. Und am allerbesten ist es dann noch, wenn die Texte voller Grammatik und Rechtschreibfehler sind. Das wirkt authentischer. Und so kommen die Nazis dann tatsächlich ganz schön weit.
Also wir haben dann 2 Gruppen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Mhm. Wie geht's denn mit Motti jetzt weiter?
Also der musste im Kibbutz gegen seinen Willen die Führung übernehmen und hat nun eine Idee. Es gibt ein Mitglied der Verschwörertruppe bei Amazon, so eine Art Schläfer. Und der soll nun Alexa so umprogrammieren, dass bei allen Anfragen jüdische Gerichte, jüdische Musik und jüdische Supermärkte und so weiter empfohlen werden. Die Idee dahinter, wer Juden und ihr Leben besser kennt, der hat keine Angst mehr von ihnen und hasst sie auch nicht mehr. Sie nennen das Programm Shoshana nach der Mutter des jüdischen Programmierers. Gute Idee, mit kleinen Mängeln, denn irgendwann hat auch Mottis Mutter in Zürich diese umprogrammierte Alexa bei sich stehen.
Was gibt es zu essen? Fragt Moses Wolkenbruch, als er eines Abends von der Arbeit nach Hause kommt. Shoshana schaltet sich ein. Ihre 7 Mikrofone haben das Wort Essen registriert. Matzenknödel, antwortet Frau Wolkenbruch aus der Küche. Du möchtest Matzenknödel zubereiten? Fragt Shoshana freudig. Jüdische Haushalte sind ihr am liebsten. Die meisten zumindest. Frau Wolkenbruch zuckt zusammen. Sie hat sich noch immer nicht daran gewöhnt, dass dieser eigenartige Apparat sich ständig zu Wort meldet. Ja, antwortet sie. Ich habe ein gutes Rezept, sagt Shoshana. Nu, ich habe selber ein gutes Rezept, entgegnet Frau Wolkenbruch spitz und holt eine Schüssel aus dem Schrank. Man nehme eine Tasse Matzenmehl, 3 Eier, zählt Shoshana unbeirrt auf. Eine halbe Tasse kaltes Wasser und einen Teelöffel Salz, ich weiß, vervollständigt Frau Wolkenbruch. Alexa reagiert nicht, sie pulsiert bloß blau. Ha, denkt Frau Wolkenbruch, da staunst du. Und einen Esslöffel Öl, sagt Shoshana schließlich. Wie bitte? Öl? Frau Wolkenbruch fragt es, als wäre sie aufgefordert worden, in den Knödelteig zu pinkeln. Ja, einen Esslöffel. Das gehört nicht dazu, sagt Frau Wolkenbruch energisch. Doch, ein Esslöffel. Meine Mama hat das immer ohne gemacht. Moses Wolkenbruch, vom lautstarken Disput angelockt, schaut irritiert zwischen dem Apparat und seiner Frau Judith hin und her. Seit er ihr eine Alexa gekauft hat, liegen sich die beiden ständig in den Haaren. Üblicherweise entscheidet Frau Wolkenbruch die Wortgefechte für sich, indem sie Alexa etwa droht, ihr die Mikrofone mit Hummus zu verstopfen. «Da muss aber Öl rein», sagt Joshanna. «Da muss mit Sicherheit kein Öl rein», ruft Frau Wolkenbruch.
Ja, das ist ganz wunderbar, wie sich dieser Streit weiterentwickelt, schon sehr, sehr witzig.
Also ich habe auch echt schon Tränen in den Augen vom Lachen. Das klingt herrlich. Aber wie kommt jetzt die Spionin ins Spiel, die im Titel auch erwähnt wird?
Ja, dieser Motti hat noch eine andere Idee. Er motzt die Werbung für Orangen auf in seinem Kibbutz. Und durch Verknappung, Imagewandel und Werbung in sozialen Medien werden die Orangen dann so teuer wie Gold und der Kibbutz dann irgendwann hoffentlich reich. Die Nazi-Truppe kommt da aber dahinter und setzt nun die schöne Spionin Hulda auf Motti an. Sie soll ihn umgarnen und dann mit einer Giftspritze töten. Ja, wie das ausgeht, wird natürlich nicht verraten.
Klingt auf jeden Fall sehr turbulent. Wie haben Ihnen das Buch und das Hörbuch insgesamt gefallen?
Ja, also zuerst wusste ich nicht so recht, in welche Richtung sich dieser Roman entwickelt. So ein Kapitel wird aus Sicht von Motti in der Jetztzeit beschrieben. Und dann gibt's wieder ein Kapitel aus Sicht der Nazis vom Ende des Weltkrieges bis heute. Und dann wird es halt immer turbulenter und witziger. Es ist eigentlich eine wunderbare Satire auf die Vorurteile gegen Juden und die jüdische Weltverschwörung. Die sogenannten sozialen Medien werden ebenfalls aufs Korn genommen. Die Alexa, die alles mithört, aber auch orthodoxe Juden überzieht er mit schöner Ironie. Leider ist es eben auch eine Satire mit sehr ernstem Hintergrund, wie wir durch den Anschlag in Halle nochmal gesehen haben. Und auch die Facebook-Posts über die Juden im Roman mit allen Grammatik- und Rechtschreibfehlern, die sind alle echt, schreibt der Autor im Anhang.
Was würden Sie sagen, lieber den Roman lesen oder hören?
Also beides ist prima, aber da die Lesung ungekürzt ist, würde ich schon das Hörbuch empfehlen. Also Thomas Meyer hat ein ganz großes Vorlesetalent, vor allem eben, wenn er in die Rolle von Mottis Mutter schlüpft. Also das muss man einfach hören.
Thomas Meyer, Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin. Autorenlesung, 5 CDs, kostet 22 Euro. Erschienen ist das Hörbuch bei Diogenes. Kommen wir zu einem Thema, das aktueller nicht sein könnte, der Klimawandel. Damit hat sich jetzt Jonathan Safran Foer in seinem neuen Buch und Hörbuch »Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können« auseinandergesetzt. Dorothee Meyer-Karwig, was erzählt uns der Autor darin?
Es geht ihm erstmal darum zu erklären, warum es so ungemein schwierig ist, aus der Erkenntnis, dass wir an der Klimaveränderung schuld sind, Konsequenzen zu ziehen.
Und warum ist das so nach seiner Meinung?
Die Klimaveränderung, sagt er, ist für uns viel zu abstrakt. Also wir tun sofort was, wenn die Konsequenz unseres Handelns unmittelbar ist. Aber beim Klima ist es eben anders. Natürlich bemerken wir die vermehrten Extremwetterereignisse oder sogenannte Jahrhundertsommer, die sich nun ziemlich oft wiederholen. Aber dass das was mit unserem individuellen Verhalten zu tun hat, damit, dass wir gerade, was weiß ich, irgendwo weit in Urlaub geflogen sind, das sehen wir eben nicht.
Was kann man seiner Meinung nach dagegen tun?
Ja, er sagt, Fakten allein reichen nicht, man muss das Ganze emotionalisieren. Und Jonathan Safran Foer erinnert dabei an das Foto der Erde aus dem Weltraum aufgenommen. Und dazu haben wir jetzt einen ersten Ausschnitt gelesen von Christoph Maria Herbst.
Vielen galten die ersten Fotos von der Erde als Geburtshelfer der Umweltschutzbewegung. Manche glauben, wie zerbrechlich unser Planet auf diesen Bildern wirkt, allein, schutzlos, von tiefer Nacht umgeben, habe den kollektiven Wunsch erzeugt, sie zu schützen. Der Anblick der Erde aus dem All hat viele Astronauten tief bewegt und geprägt. Nicht bei der Landung auf dem Mond kamen Alan Shepard die Tränen, sondern als er sich zu seinem Heimatplaneten umwandte. Diese eindrückliche Erfahrung machen so viele Astronauten, dass man ihr einen Namen gab. Overview-Effekt. Ehrfurcht wird von zwei Dingen ausgelöst, von Schönheit und von Größe. Nur schwer kann man sich etwas stärker lebensverändernd Großes und Schönes vorstellen als den Anblick unseres Planeten aus dem All, besonders vor dem Hintergrund unendlicher schwarzer Leere. Es ist vielleicht die klarste visuelle Darstellung des Zusammenhangs aller Dinge, der Entwicklung des Lebens der Tiefe der Zeit und der Unendlichkeit, die wir kennen. Aus dieser Perspektive ist die Umwelt keine Umwelt mehr, kein Begriff, kein Kontext, kein da drüben. Sie ist alles, auch wir selbst.
Reicht für diese Erkenntnis ein Blick auf das Foto? Oder müssen wir jetzt alle ins Weltall und mal richtig gucken?
Also es wäre zu hoffen, wenn der Blick aufs Foto reichen würde. Also wenn wir erst alle in den Weltraum fliegen müssten. Da gibt es übrigens einen Amerikaner, der genau das vorschlägt. Mhm. Da müssten wir uns um den weiteren klimaschädlichen Energieverbrauch wirklich keine Gedanken mehr machen.
Was genau schlägt der Autor denn vor, um Klimawandel abzuschwächen?
Der Untertitel des Hörbuchs sagt es, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können. Er schlägt eine Änderung bei der Ernährung vor. Mit anderen Worten, wir sollen weniger Fleisch essen.
Die Schätzungen darüber, wie groß der Beitrag der Nutztierhaltung zum Ausstoß von Treibhausgasen ist, gehen je nach Berechnung dramatisch auseinander. Laut der Welternährungsorganisation FAO ist Nutzvieh ein Hauptverursacher des Klimawandels, verantwortlich für ca. 7.516 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr, 14,5% der weltweiten Emissionen. Die Berechnung der FAO rechnet das CO2 mit ein, das bei Rodungen für Weideland und Futterpflanzen ausgestoßen wird, nicht aber das CO2, das diese Wälder nicht mehr absorbieren können. Ein bisschen wie eine Lebensversicherung, die zwar die Beerdigungskosten abdeckt, aber nicht den zukünftigen Verdienstausfall. Ebenfalls nicht enthalten ist, unter anderem, das von Nutztieren ausgeatmete CO2 und das, obwohl in den Worten eines Umweltexperten Nutzvieh, genau wie Kraftfahrzeuge, eine menschliche Erfindung ist, die es vor dem Menschen nicht gegeben hat, und ein von einem Nutztier ausgeatmetes CO2-Molekül genauso unnatürlich ist, als käme es aus einem Auspuff. Als Wissenschaftler des World Watch Institute die von der FAO übersehenen Emissionen einrechneten, ermittelten sie, dass Nutzvieh verantwortlich für 32.564 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ist, also für 51% der weltweiten Emissionen. Es ist mehr als alle Autos, Flugzeuge, Gebäude, Kraftwerke und Fabriken zusammen.
14,5 oder 51%, das ist natürlich ein kleiner Unterschied.
Sagen wir mal ganz vereinfacht, dass der Fleischkonsum zu einem recht erheblichen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Was genau schlägt er vor?
Ja, er schlägt vor, nur einmal am Tag Fleisch zu essen.
Das ist alles?
Ehrlich gesagt, ja.
Oh.
Und selbst da sagt er, dass das ja wahnsinnig schwer sei und auch er habe immer wieder unglaubliche Lust auf einen Burger, also ausgerechnet, und er habe schon welche heimlich verschlungen, weil er es einfach nicht ausgehalten habe, aber man müsse es eben immer wieder versuchen, weniger Fleisch zu essen.
Gut, wann haben Sie das letzte Mal Fleisch gegessen?
Ich kann mich nicht erinnern.
So ähnlich geht's mir auch. Was halten Sie denn generell von diesem Vorschlag?
Natürlich ist der hohe Fleischkonsum klimaschädlich. Wälder werden abgeholzt, um Weiden, Felder für Getreide, Sojabohnen und so weiter anzubauen und die dann als Tierfutter zu nutzen. Der Fleischverzicht ist sicher ein guter Punkt, aber der Vorschlag, nur einmal am Tag Fleisch zu essen, also damit müssen viele Deutsche ihren Konsum erstmal erheblich steigern. Esst Fleisch nur einmal pro Tag, das hat mich schon ein bisschen fassungslos gemacht.
Und damit ist Ihr Fazit vom Text?
Ja, der Autor ist Amerikaner und dieses Hörbuch zeigt, auf welchem Diskussionsstand die US-Amerikaner sind. Also auf Mobilität, Energieverbrauch bei Gebäuden, Kohleausstieg und so weiter geht er eigentlich gar nicht ein. Das sei sowieso zu schwierig, politische Maßnahmen zu fordern, bei ihm Fehlanzeige. Er individualisiert das Problem komplett. Und das macht mich wirklich ein bisschen fassungslos einerseits. Und andererseits ist es eben auch sehr erhellend, wenn selbst Klimaaktivisten wie Jonathan Safran Foer so zögerlich sind, kann man von den USA, was den Klimaschutz angeht, zurzeit leider nicht besonders viel erwarten.
Wenn sich jetzt dennoch jemand für das Werk interessiert, würden Sie eher das Buch oder das Hörbuch empfehlen?
Also da würde ich in diesem Fall doch eher das Buch empfehlen. Erstens liest mir Christoph Maria Herbst, den ich sonst als Interpreten sehr mag, viel zu pathetisch, was dann wiederum auch zum Text passt. Und zweitens enthält dieser Text viel zu viele Zahlen. Also spätestens bei der 5. Prozentzahl mit 2 Stellen hinterm Komma steige ich als Hörer einfach doch ein bisschen aus.
Also ein gemischtes Fazit für das Hörbuch von Jonathan Safran Foer. Wir sind das Klima, wie wir unseren Planeten schon beim Frühstück retten können. Gesprochen von Christoph Maria Herbst. 5 CDs gibt's für 19,95 €. Erschienen ist das Ganze im Argon Verlag. In der Hörbuchzeit kommen wir jetzt zu unserem Kinderhörbuch von Regisseur und Drehbuchautor Dirk Kummer. Er hat die Geschichte seines vielfach ausgezeichneten Films Zuckersand jetzt als Kinderbuch veröffentlicht. Das heißt, alles nur aus Zuckersand. Das ist eine eher außergewöhnliche Reihenfolge. Erst der Film, dann das Buch. Dorothee Meyer-Karwig, nicht alle haben den Film gesehen. Worum geht's darin?
Das ist eine Geschichte, die spielt in der DDR im Jahr 1979 und im Mittelpunkt stehen die beiden Jungs Fred und Jonas, beide etwa so 10 Jahre alt. Freds Vater arbeitet beim Zoll und ist streng auf SED-Kurs und Jonas' Mutter hat einen Ausreiseantrag gestellt. Ihr Mann wurde aus politischen Gründen inhaftiert und starb dann in der Haft in Bautzen und da sieht sie eben für sich keine Lebenschance mehr und kein Lebensglück mehr in der DDR. Trotzdem, die Jungs sind beste Freunde, zum Ärger allerdings von Freds Vater. Und beim Abendessen kommt es dann mal zum Streit.
Von den Gramowskis hört man ja interessante Dinge in letzter Zeit. Mutti, Ramona und ich schauen gleichzeitig auf. Also weiß Vati das mit dem Ausreiseantrag auch schon. Jonas ist mein Freund. Du hast sogar mal gesagt, mein Busenfreund, entgegne ich trotzig. Aber Vati kommt jetzt erst richtig in Fahrt. Na, das ist ja ein schöner Freund, der dich im Stich lässt. Jonas lässt mich nicht im Stich. Die wollen doch nur auf die andere Seite der Mauer. Und genau das ist das Problem. Jetzt gibt es für meinen Vater kein Halten mehr. Du spielst mit einem Klassenfeind? Ist das dein Ernst, Fred? Bei dem Wort Klassenfeind zuckt Mutti zusammen. Nur übertreib mal nicht, Günther. Vati duldet keinen Widerspruch. Fred spielt nicht mehr mit Jonas. Ende der Diskussion. Mutti versucht die Lage etwas zu entschärfen. Dass es uns so gut geht, haben wir auch Vatis Position zu verdanken. Unser schönes Haus, Ramonas Abiturplatz. Ihr wollt doch beide mal studieren, oder? Ramonas und mein Blick treffen sich über unseren Tellern. Hoffentlich ist die Standpauke gleich vorbei. Doch Vati kann nicht aufhören. Die versetzen mich doch sofort an die Grenze nach Polen. Wollt ihr, dass wir in Eisenhüttenstadt wohnen? Nein, platzt es wie auf Kommando aus uns heraus. Bloß nicht nach Eisenhüttenstadt. Also dann verhaltet euch auch so.
Tja, als Interpreten hörten wir hier Charlie Hübner. Fred soll Jonas also erstmal nicht mehr treffen, aber Fred hält sich natürlich nicht dran. Und die zwei überlegen, wie sie sich denn auch wiedersehen können, wenn Jonas auf der anderen Seite der Mauer ist. Und da beide mal nach Australien wollen, haben sie eine ganz besondere Idee. Denn ihr Nachbar Marek hatte ihnen mal erzählt, dass Australien gar nicht so weit weg ist, wenn man ein Loch gerade durch die Erde durchbuddelt. Da kommt man dann einfach an der anderen Seite raus und da ist dann Australien.
Ist vernünftig.
Klingt so, ne? Die alte Ziegelei, die man eigentlich nicht so betreten darf, da sie zu nah an der Grenze steht, die eignet sich prima für die Buddelei. Da sieht sie nämlich keiner. Fred überredet Jonas, dort mit ihm zu graben.
Los, mach mit. Dann nehme ich den Spaten und fange an zu graben. Ich schippe und schaufel und schippe. Der aschefarbene Sand wird heller und der Haufen mit dem ausgehobenen Sand wird höher. Endlich krempelt auch Jonas seine Ärmel hoch und beginnt zu schippen. »Wenn wir uns beeilen, wird uns niemand mehr trennen können«, rufe ich meinem Freund zu. Der schippt schweigend an seiner Stelle. Einige Stunden später sind wir ein richtig eingespieltes Team. Wir haben 2 Eimer gefunden, die wir abwechselnd befüllen und leeren. Alles läuft ohne Worte, aber es ist mühsam. »Einen halben Meter haben wir schon«, sage ich stolz. Jonas wischt sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. »Kurze Pause«, schlägt er vor und setzt sich in den Sand. »Wenn man für 1 Meter ungefähr 1 Tag braucht und wir über 12.000 Kilometer haben, wie lange werden wir für den Tunnel brauchen?« »Kilometer muss man durch 1.000 teilen«, denke ich laut. »Wenn man in Metern rechnet, müssten es so 12 bis 100 Tage sein«, Fragend schaut Jonas rüber. Ich versuche, seinen Zweifeln endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir schaffen das. Wenn ihr im Westen seid, musst du nach Australien fahren und mir von der anderen Seite entgegenbuddeln.
Ja, da haben sich zwei ganz schön was vorgenommen.
Ja, und sie schaffen es natürlich nicht, aber sie halten zusammen. Auch als die Lehrer immer fieser zu Jonas werden, als sie eben von diesem Ausreiseantrag hören. Mhm. Eines Tages kommen dann so Übungsleiter und Ärzte in den Sportunterricht, um die besten Sportler für ein Sportinternat auszuwählen. Und obwohl Jonas in manchen Sportarten so gut ist wie Fred, wird er gar nicht erst beachtet. Und dann kommt der Tag der Abreise viel zu schnell. Fred bekommt von Jonas noch dessen Spielsachen und sein Fahrrad geschenkt. Und dann ist Jonas weg. Fred ist jetzt sehr allein, sehr traurig. Und auch, dass er ausgewählt wird für die Kinder- und Jugendsportschule Potsdam, macht ihn nicht wirklich glücklich. Er versucht dann, an Jonas zu schreiben, doch der Brief wird abgefangen und Fred wird fast deswegen wegen dieses Briefes vom Sportinternat geworfen. Ja, und am Schluss finden sie dann doch noch einen Weg, miteinander in Kontakt zu bleiben.
Das klingt alles recht dramatisch. Wie gefällt Ihnen denn der Stil? Das Ganze ist ja aus Sicht des 10-jährigen jungen Fred geschrieben.
Also zuerst habe ich mich ein bisschen an der Sprache und an dem Stil gestört. Da wird so Hauptsatz an Hauptsatz gereiht. Aber es ist ja eben dieser Fred, der hier spricht. Und das passt nun mal zu einem 10-jährigen Jungen. Ich habe mich dann reingefunden und denke, dass der Stil Kindern schon auch gefällt. Und genauso musste ich mich dann an Charlie Hübner gewöhnen, der diesen etwas abgehackten Stil unterstreicht. Also er liest nicht wirklich geschmeidig. Aber die Geschichte geht zu Herzen und bringt für Kinder schon auf den Punkt, was es heißt, in der DDR zu wohnen, welche Zwänge da herrschten und wie schnell man mit dem Regime in Konflikt geraten konnte. Also alles in allem eigentlich ein sehr guter Kinderroman zum 30-jährigen Fall der Mauer.
Dirk Kummer, alles nur aus Zuckersand, gesprochen von Charlie Hübner, kostet 12 Euro und ist bei Hörbuch Hamburg erschienen und für Kinder ab 10 geeignet. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Alles Gute wünschen Ihnen
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.